Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Hören Sie mal, das hier, das ist Ron DeSantis, das ist der Gouverneur von Florida und er macht sich außerdem gerade bereit, demnächst auch republikanischer Kandidat für die US-Präsidentschaftswahlen zu werden. Das ist sein Ziel. Und sein zweites Ziel, das ist das hier, das ist der Kampf gegen was, das er woke Ideologie nennt.
It's ideology run amok. That's why the quality of life has declined in places like San Francisco and New York City and Philadelphia and Chicago. It's all rooted in that. And that woke ideology rejects the core foundational principles that have made this country great.
Die Ideologie ist also außer Kontrolle geraten, sagt er hier. Darum sei auch in großen Städten die Lebensqualität gesunken. Diese Idee, dieses Ziel von DeSantis führt praktisch dazu, dass er in Florida gerade Nägel mit Köpfen macht und massiv an vielen Fronten, zum Beispiel in Universitäten und Schulen, eingreift. Was das jetzt schon für Auswirkungen hat und was das auch in Zukunft noch für Auswirkungen haben könnte, das gucken wir uns hier gleich im Detail an. Also Ron DeSantis, haben wir eben schon gehört, frisch wiedergewählter Gouverneur von Florida, aktuell auf Buchtour mit seinem Buch Florida als Blaupause für die USA und das nicht ganz zufällig, vor allem in den Staaten, die wichtig sind für die republikanischen Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur. Umfragen zeigen ihn da im Moment hinter Trump und trotzdem hat DeSantis unter Konservativen viele UnterstützerInnen, auch weil es Florida wirtschaftlich so gut geht. Politisch setzt DeSantis auf konservativen Kulturkampf mit harten Mitteln, greift dafür in Florida zum Beispiel auch in Schulen und Universitäten ein. Und wie genau er das tut, das erzählt uns Doris Simon.
We will never ever surrender to the woke mob. Our state is where woke goes to die.
Wenn manche US-Bürger woke hören, dann sehen sie rot. Woke steht für sie für LGBTQ, Kreditvergabe unter ökologischen und sozialen Faktoren, Schulunterricht ohne Elternmitsprache und die Auseinandersetzung mit Rassismus und der US-Geschichte. Der Kampf gegen woke ist Ron DeSantis Markenzeichen. Viele republikanische Gouverneure in den USA haben es ihm nachgemacht.
Swing for the fences. You will be rewarded.
Traut euch was und ihr werdet belohnt. Macht euch keine Sorgen über Umfragen oder Schlagzeilen und vor allem kümmert euch nicht darum, was die Medien sagen. Tut das Richtige und die Wähler werden euch belohnen.
Das Stop-Woke-Gesetz macht es seit letztem Jahr für Lehrer in Florida gefährlich, Rassismus und Sklaverei im Unterricht zu behandeln. Weiße Schülerinnen und Schüler könnten sich persönlich verantwortlich gemacht fühlen für historisches Unrecht. Genau das verbietet das Gesetz wortwörtlich. Jetzt liegt im Parlament ein neuer Gesetzentwurf vor, der Programme zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion an Colleges und Universitäten in Florida verbieten würde. Unabhängig davon, ob das Geld für die sogenannten DEI-Programme von der US-Regierung, dem Staat Florida oder von privaten Geldgebern kommt. 34 Millionen Dollar dafür pro Jahr in Florida. In den USA habe sowas keinen Platz, findet Gouverneur DeSantis. Das erwarte man eher in China. Auch Studiengänge, die sich ganz oder teilweise mit Rassismus, Genderforschung, Feminismus oder sozialer Gerechtigkeit befassen, droht das aus. Studenten in Florida würden eine Ausbildung erhalten, sagte DeSantis, keine politische Indoktrination.
Das Geld wird nicht für Vielfalt eingesetzt, es geht um uniformes Denken. So entsteht keine Inklusion, sondern Menschen werden ausgeschlossen und an den Rand gedrängt.
Das neue Gesetz ersticke die akademische Freiheit und das durch die Verfassung garantierte Recht auf Meinungsfreiheit, kritisieren nicht nur Studierende in Florida. Doch das Gesetz dürfte angesichts der republikanischen Mehrheit im Parlament bis Mai verabschiedet werden. Festangestellte Unterrichtende an Universitäten und Colleges können dann jederzeit überprüft werden, wenn ein, Zitat, wichtiger Grund dafür vorliegt. An Floridas Schulen erhalten Eltern das Recht, Einspruch einzulegen gegen Unterrichtsmaterialien. Ein neuer Leistungskurs zur afroamerikanischen Geschichte, Literatur, Politik und Wissenschaft ist erstmal ausgesetzt. Der Kurs, den es in vielen US-Bundesstaaten bereits gibt, habe keinen pädagogischen Wert, findet der Gouverneur. Ein anderes neues Gesetz verbietet es, gegenüber Schülern und Studierenden, Zitat, Pronomen zu verwenden, die nicht mit deren Geschlecht übereinstimmen. Seit letzter Woche sind geschlechtsangleichende Behandlungen wie Pubertätsblocker für Minderjährige in Florida verboten. Einige Programme für psychische Gesundheit wurden für LGBTQ gestrichen. Die führten einen Krieg gegen Kinder, sagte der republikanische Abgeordnete Randy Fine.
They have a war on children. So boys are boys and girls are.
Jungs sind Jungs und Mädchen Mädchen. Wir machen diesen fiktiven Unsinn nicht mit, den die sich ausgedacht haben.
We're going to fight back and we're going to beat them.
Schon im letzten Jahr hatte Gouverneur DeSantis ein Gesetz unterschrieben, das Lehrern verbietet, mit Schülerinnen und Schülern über Genderidentität und Sexualität zu sprechen, wenn dies nicht alters- oder entwicklungsangemessen sei. Das Gesetz verpflichtet Schulen seither auch, Eltern zu informieren, wenn Kinder Zweifel zu ihrer Geschlechteridentität gegenüber Lehrern offenbart haben. Der landes- und bundesweite Protest hatte Gouverneur DeSantis nicht beeindruckt, auch nicht, als die Walt Disney Company in Florida, ein wichtiger politischer Player, ankündigte, ihre politischen Spenden in dem Bundesstaat einzustellen.
This state is not based on the demands.
Dieser Staat wird nicht von den Forderungen kalifornischer Konzerne bestimmt. Sie regieren und kontrollieren diesen Staat nicht.
Nach 56 Jahren verlor Disney seine Autonomie. Bislang hatte der Konzern wie sein eigener Bezirk rund um den Freizeitpark frei selbst verwalten und schalten können. Jetzt sorgt ein neues Aufsichtsgremium für Kontrolle, besetzt mit konservativen DeSantis-Vertrauten. Disney blieb nur der Sonderstatus bei der Steuer, weil alles andere das County teuer zu stehen gekommen wäre. Das sind Töne, die nicht nur Wählerinnen und Wähler in Florida gern hören. In den USA steht Ron DeSantis längst für Anti-Woke und viele US-Bürger wollen mehr davon.
Doris Simon war das mit einer Zusammenfassung über Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, mit Präsidentschaftsambitionen, der sich zum Ziel gemacht hat, die, wie er es nennt, woke Ideologie im Land zu bekämpfen. Was das praktisch bedeutet und wie es generell gerade steht um die Meinungsfreiheit in den USA, das besprechen wir jetzt gleich mit Adrian Daub, Professor für vergleichende Literaturwissenschaft in Stanford, leitet ein Institut für Gender Research, wäre seine Uni in Florida auch direkt betroffen. Jetzt ist Stanford in Kalifornien, aber Herr Daub, Sie beobachten ja sicher die Lage in Florida. Wie ist denn aktuell die Stimmung zum Beispiel an den Universitäten, die ja von vielen Gesetzen direkt betroffen sind? Was erzählen da Ihre KollegInnen in Florida?
Ich glaube, gerade im öffentlichen Universitätssystem, das ja besonders tangiert ist von den Auflagen der Regierung DeSantis, ist, glaube ich, die Stimmung wirklich im Keller und alle wissen einfach nicht genau, was das jetzt genau bedeuten soll. Also viele dieser Gesetze sind äußerst vage ausformuliert. Das heißt, man kann wahrscheinlich alles Mögliche mal versuchen und muss es dann drauf ankommen lassen und schauen, ob man verklagt wird. DeSantis hat viele Möglichkeiten geschaffen, nach der Studierende oder selbst Außenstehende einfach Unis oder Schulen verklagen können. Und das heißt, man lässt es drauf ankommen. Man rollt mal die Würfel und schaut, ob man verklagt wird, ob das Bestand hat und so weiter und so weiter.
Was man sich natürlich auch erstmal leisten können muss, ne? Verklagt zu werden.
Erstens das und zweitens, das ist in den USA eine langwierige Prozedur und selbst wenn man meint, am Ende wahrscheinlich Recht zu behalten, kann man natürlich sich sagen, das kann ich sozusagen mit meinem normalen Leben nicht vereinbaren. Das sind ja keine hochpolitischen Akteure, die da ins Visier des Staates geraten. Das sind ja ganz normale DurchschnittslehrerInnen und Lehrer. Das sind kleinere Universitäten, das sind zum Teil Nebencampusse, die da auch betroffen sind. Ich möchte nicht wissen, wie viele Rechtsanwälte die bisher haben und was da an Arbeit noch auf die zukommen würde.
Und es betrifft ja vor allem nicht nur Universitäten, sondern auch Schulen, ne? Also es gibt jetzt selbst so Auswüchse, dass Grundschulen nicht mehr wissen, ob sie mit Mädchen über ihre erste Menstruation sprechen dürfen. Also das schlägt ja total weite Kreise.
Es fing an mit den Schulen. Es fängt immer an mit den Schulen und geht dann an die Unis weiter. Seit den 50er Jahren bei gewissen republikanischen Kreisen hat das so ein Prinzip. Viele Amerikaner gehen aufs College, aber alle Amerikaner gehen auf eine Schule, nicht? Insofern, man packt die Eltern da, wo man sie am leichtesten mobilisieren kann und erzählt ihnen irgendwie, irgendjemand macht Gender mit euren Kindern in der dritten Klasse oder sowas. Mhm. Und am Schluss steht eben doch dabei, wie jetzt auch in Florida eben, eigentlich das quasi Verbot von Gender Studies an den Universitäten.
Jetzt ist ja Florida nur ein kleiner Teil, vergleichsweise kleiner Teil der USA. Und es gibt ja auch darüber hinaus PolitikerInnen, die entweder schon so handeln wie DeSantis oder ihn sich jetzt vielleicht gerne als Vorbild nehmen würden. Wie ist denn da die Stimmung und die Lage? Also hat man außerhalb von Florida entweder irgendwo schon ähnliche Gesetzgebungen oder auch da jetzt Angst, dass die Meinungsfreiheit tatsächlich weiter auch anderswo eingeschränkt werden könnte?
Ja, also DeSantis ist da die Speerspitze, aber es ist wie bei den Abtreibungsgesetzen in den USA. Man übertrifft sich sozusagen gegenseitig. Jeder will der Erste sein, der mit irgendeinem neuen Gesetzesvorhaben auftrumpft. DeSantis ist halt, sagen wir mal, relativ autoritär und hat auch relativ große Mehrheit, deswegen kann er das schneller umsetzen. Aber das ist dann, was weiß ich, 10 bis 15 Bundesstaaten ist sowas anhängig. Tennessee prescht derzeit sehr stark vor. Ich glaube, in Wyoming steht irgendwie nur eine Senatorin dazwischen, die ständig einen Filibuster macht, also sagen, die Gesetze nicht passieren lässt. Mhm. Aber wenn die erstmal müde wird, kommt das da auch. Solche Gesetze sind in ganz vielen Bundesstaaten anhängig. Selbst in Blue States gibt es die. Nur, dass sie da natürlich relativ Gefahr laufen, von einem Gouverneur kassiert zu werden oder von einem Gericht und eben nicht die Gesetzeskraft zu erlangen. Aber nein, also solche Gesetze, da ist Florida nie ein Ausreißer, nie ein Einzelfall. Wenn überhaupt, dann ist es immer first out of the gate, weil eben der Gouverneur sich Hoffnung auf das Weiße Haus macht.
Was ja auch hier der Fall ist, oder? Also für mich als Mitteleuropäerin, die jetzt irgendwie sehr weit entfernt ist, ist das so schwer zu begreifen. Wie kann es sein, dass DeSantis mit so einer Politik tatsächlich Erfolg hat?
Naja, die Frage ist, ob er den Erfolg, den er sich wünscht, damit auch hat. Einerseits ja, hat DeSantis und seine Vorgänger vor ihm haben sehr stark Florida umgebaut auf einen Einparteienstaat. Aber man muss auch sagen, da haben die WählerInnen von Florida auch mitgezogen. Das heißt, sie haben ihn und seine Vorgänger auch nach solchen, sag ich mal, autoritären Kapriolen auch immer wieder honoriert. Ich denke, die Antwort ist einfach die, dass ein gewisser Teil der republikanischen Basis sich von solchen Themen begeistern lässt. Ich meine, das ist dieselbe Gruppe, die Donald Trump gewählt hat. Es waren keine Mehrheit der Amerikaner, aber es waren viele Amerikaner, nicht? Und die sind überproportional in Florida vertreten. Die Frage, ob er damit bei den Amerikanern reüssiert, ist nochmal eine andere. Florida ist nicht Amerika. Die Republikaner haben 2022 schon versucht, Transpersonen zum Beispiel zum Politikum zu machen. Und es hat nicht so richtig gezündet. Die Abtreibungsfrage, der DeSantis ja ganz hart ist, scheint ja eher den Demokraten 2022 zu einem Respektserfolg geholfen zu haben. Mhm. Das heißt, es handelt sich erstmal um parteiinterne Politik. Das heißt, er schielt auf die Vorwahlen. Ich weiß nicht, ob es eine Strategie ist, die in einer nationalen Wahl 2024 Erfolg haben könnte. Aber ne, wir haben auch 2016 schon Ähnliches gesagt und dann hat uns Donald Trump überrascht.
Also es kann tatsächlich sein, dass er jetzt, so schockierend es ist, viel Erfolg hat und viel Einfluss auch hat auf das tatsächliche Leben und die Arbeit von vielen Leuten, aber dass sein politischer Plan am Ende gar nicht aufgeht für sich selber.
Es kann sein, genau. Also es ist wie bei vielen Populisten, nicht? Also er reitet da eine Bewegung und eine Entwicklung, die er selber wahrscheinlich nur instinktiv zum Teil versteht. Das Problem ist zweierlei. Es kann sein, dass er eben nicht damit Erfolg hat. Es kann gut sein, dass Ron DeSantis damit in der General Election ziemlich baden geht. Aber wir haben zwei Problemfaktoren. Donald Trump hat die Gerichtsbarkeit der USA stark umgebaut. Und das heißt, viele dieser Gesetze, die noch vor, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich von einem Gericht stillschweigend kassiert worden wären und sagen, das könnt ihr nicht machen, das ist Beschneidung der Meinungsfreiheit, die können diesmal durchgewunken werden. Stichwort Abtreibung. In Texas entscheidet derzeit ein einziger Richter, ob er möglicherweise für das ganze Land Abtreibungspillen verbietet. Nicht? Mit so einer Grundaufstellung ist natürlich die Gefahr ziemlich groß, dass viele dieser Gesetze noch ziemlich lange bleiben, selbst wenn sich die Situation nicht weiter eintrüben sollte, was Demokratie und Autoritarismus in den USA angeht. Und zweitens ist eben das Problem, dass es lange dauert. Die Mühlen der Justiz malen langsam, nicht? Und es werden viele, viele Menschen wirklich in ihrem Leben beeinträchtigt werden, bis diese wirklich irrwitzigen Gesetze irgendwann einmal verschwinden, so sie denn verschwinden und nicht, sag ich mal, Anzeichen von etwas viel Schlimmerem sind.
Jetzt beschäftigen Sie sich beruflich unter anderem auch mit Cancel Culture. Ihr aktuelles Buch heißt Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Cancel Culture, um das mal irgendwie ganz kurz zusammenzuschieben, ist ja diese Idee, dass weltoffenes, liberales Gedankengut, zum Beispiel kritischer Umgang mit rassistischer Geschichte oder mit Geschlechtern, dass das die Meinungsfreiheit beschneide. Ne? Also diese Idee, man darf ja nichts mehr sagen. Jetzt sehen wir aber in Wahrheit natürlich die Einschränkung der Meinungsfreiheit von konservativer Seite. Ist man sich da dieser Ironie bewusst? Dieser sehr, sehr bitteren
Ja,
Ironie?
Ich denke, die selber sind sich dessen nicht bewusst. Ich glaube, man hat diese Panik geschürt in den letzten 2 Jahren, um sich eben die Erlaubnis zu geben, um genau sowas machen zu können. Nicht? In deren Gedanken wird es so aussehen, dass sie sagen, ja, wir machen ja nur, was die bei uns auch gemacht haben. Nur, dass sie sich halt nicht klar machen, dass wenn 15 Undergraduates, also 15 irgendwie Zweit- oder Drittsemester, sich zusammentun und sagen, den und den Professor finden wir jetzt aber nicht so gut und dann schreiben wir mal einen Brief, dass das nicht dasselbe ist, wie wenn ein Gouverneur sagt, ihr könnt jetzt nicht mehr über sexuelle Orientierung sprechen. Nicht? Aber es ist eindeutig, auf Englisch würde ich sagen, it's a permission structure. Die haben sich sozusagen als Opfer da geriert, damit sie im Grunde genommen viel, viel härter zurückkeilen können, nicht? Und das war bei Cancel Culture immer schon zu erkennen, dass es eindeutig irgendwie eine Selbstermächtigung war. Es wurde immer gesagt, ja, es wurde immer gewarnt und es droht eine Gefahr von links, von identitätspolitisch bewegten jungen Menschen und so weiter. Und es kam eigentlich nie vor, ja, was schlagt ihr denn eigentlich vor? Was wäre denn die Lösung, nicht? Und jetzt sehen wir die Lösung. Lösung ist eine ganz eklatante Beschneidung der Meinungsfreiheit. Bei Herrn DeSantis bin ich mir ziemlich sicher, dass das von Anfang an die Lösung war, dass er sich nie wirklich da hat beirren lassen. Das war also von Anfang an so angelegt. Und er hat diese Label der Wokeness benutzt, um eben einen Feldzug gegen freie Forschung in Florida führen zu können.
Wird der Begriff Cancel Culture in der Diskussion jetzt noch von irgendeiner Seite benutzt? Und wenn ja, wie?
Na, DeSantis benutzt, glaube ich, eher woke. Nicht? Also, where woke goes to die, war sein berühmter Satz. Also,
kommt aus der Bürgerrechtsbewegung, das heißt sowas wie aufgeklärt im weitesten Sinne.
Genau, die Grundstruktur der Gesellschaft durchschauend. Also die Racial Hierarchies der USA durchschauend, genau. Aber er hat daraus gemacht, irgendwie erweckt oder nicht, also irgendwie links und nicht weiß. Mhm. Nicht? Also sein berühmtestes Gesetz bisher war der Stop Woke Act. Also das war ganz explizit als Replik sozusagen auf angebliche Wokeness-Exzesse gedacht. Aber der Begriff Cancel Culture kommt noch weiterhin vor. Also ich glaube, es klingt derzeit so ein bisschen ab, aber es kann auch sein, dass er seine Schuldigkeit getan hat, aber man hat auch das Gefühl, es wird immer noch so geredet.
Aber von konservativer Seite oder hat jetzt die Gegenseite?
Von konservativer Seite, okay. Ja. Nee, also ich würde sagen, Linke in den USA benutzen Cancel Culture fast nie. Einfach weil das Bild von Macht, das dem zugrunde liegt, eben doch, sag ich mal, der amerikanischen Linken äußerst fremd ist. Ne? Das ist ein Bild, wo Transpersonen auf irgendeinem College-Campus angeblich mächtiger sein sollen als Gouverneure, Minister und Richter. Und wir erleben eben gerade genau das Gegenteil, wie mächtig Gouverneure und Richter eben sein können. Und ich glaube, da würde sich das Label Cancel Culture einfach auch gar nicht anbieten. Ne? Wenn ein Ministerium mir verbietet, über Sexualität zu sprechen, dann ist das nicht mehr canceln, dann ist das einfach Zensur. Da haben wir ein schönes altes Wort für. Da muss man nicht lang rumdrucksen und irgendwelche tollen Anglizismen importieren, das ist Zensur.
Das klingt jetzt alles so unglaublich deprimierend, dieses Gespräch. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Meinungsfreiheit in Florida und davon ausstrahlend auch im Rest der USA? Also ist die noch zu retten? Was muss man da machen?
Die Lösung liegt in den Gerichten, nicht? Also wir haben immer noch eine Verfassung, mit der sind viele dieser Gesetze ganz klar nicht konform. Das Problem ist eben, dass Donald Trump die Justiz stark umgebaut hat. Und da müssen wir halt gucken. Dann wird es wirklich, es wird spannend, bei welchen Richtern landen diese Fälle? Nicht? Wie entscheidet der Supreme Court? Stirbt da vielleicht mal jemand und wird ersetzt? Es hängt an solchen Biografien, hängt das jetzt. Und in der Zwischenzeit, muss man sagen, werden einfach viele Menschen, wie auch bei den Abtreibungsfragen in den USA, leiden oder möglicherweise sogar zu Tode kommen. Das ist eben was Leute, die da mitgeblökt haben und mitgemacht haben, damit werden die leben müssen. Das haben sie mitverursacht und dem haben sie Vorschub geleistet. Ja, das würde mir auf der Seele lasten, muss ich sagen, wenn ich in deren Position wäre.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Adrian Daub, Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft in Stanford, hat mit uns über Ron DeSantis gesprochen, konservativer Gouverneur von Florida, der gerade massiv die Meinungsfreiheit im Staat einschränkt. Es gibt einen neuen Horrorfilm über Winnie Pooh, also über diesen Bären aus den Kindergeschichten. Der erzählt eine ziemlich blutige Version dieser Geschichte. Der Film sollte eigentlich diese Woche in Hongkong in die Kinos kommen, tut er aber nicht. Um den blutigen Inhalt geht's dabei aber vermutlich weniger. Offiziell gibt es technische Gründe, vermutet wird aber politische Zensur. Winnie Pooh wird nämlich in Memes gerne mal mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping verglichen. Sprechen wir jetzt drüber mit Ruth Kirchner, ARD-Korrespondentin für die Region. Frau Kirchner, was ist da jetzt genau passiert mit diesem Film?
Ja, wirklich interessant. Der Film sollte eigentlich ab morgen in 32 Kinos in Hongkong gezeigt werden. Und die Hongkonger Medienbehörde hatte den Film auch freigegeben. Zwar erst ab 18, aber es ist ja eben auch ein echter Horror- und Slasher-Film, in dem es doch sehr blutig zugeht. Aber der Verleiher hat den Film dann offenbar aus dem Programm genommen. Und es gibt keine Erklärung dafür. Aber die Kinos zeigen den Film jetzt morgen nicht. Und jetzt spekulieren eben alle, dieser knuddelige Bär als mordendes Monster, die Vergleiche, die es immer mal wieder gibt mit Xi Jinping, kann das vielleicht dazu geführt haben, dass so im Hintergrund eben nicht öffentlich die chinesischen Zensurbehörden da eingegriffen haben.
Wieso ist denn? Ich habe es ja gerade schon so halb erwähnt, aber wie ist das denn passiert, dass Pooh der Bär überhaupt zu so einer politischen Figur geworden ist?
Ja, das geht unter anderem auf Fotos zurück, die entstanden sind, als Barack Obama noch US-Präsident war. Und der Xi Jinping war damals relativ neu im Amt, so 2013 etwa. Da war Xi Jinping bei Obama in den USA. Und da gibt es ein Foto, auf dem beide nebeneinander stehen. Obama so schlaksig, schlank, wie man ihn kennt. Xi doch eher etwas untersetzt. Und wenn man dann ein Bild von Pooh, dem Bären, und seinem Freund Tigger daneben legt, Pooh eben auch so ein etwas kräftiger um die Hüfte und Tigger lang und schlaksig. Also dann sieht man durchaus die Ähnlichkeiten. Und seitdem gibt es immer mal wieder diese Vergleiche. Aber man muss ja auch sagen, die kommunistische Parteiführung in China, die ist komplett humorbefreit. Und über das Spitzenpersonal in der kommunistischen Partei darf man sich eben nicht lustig machen. Und es gibt eben keine Ironie oder keine Satire, die strenge Zensur durchgehen lassen würde. Und deshalb werden auch immer mal wieder auch in Festlandchina eben Bilder von Pooh, dem Bären, zensiert im Internet. Nicht alle Bilder, das ist eher selektiv. Aber wie gesagt, Witze über Xi Jinping, das geht gar nicht.
Jetzt ist das ja fast schon schwer, ernsthaft über diese Memes zu sprechen, ne? Wobei es natürlich voll einen ernsten Hintergrund hat, aber was sagt das denn eigentlich aus, dass man da schon gegen solche von außen betrachtet Kleinigkeiten wie irgendwie ein Bild von Pooh und Tigger vorgeht in einem bestimmten Kontext?
Naja, also für Hongkong ist das schon eher ungewöhnlich, denn man muss ja sehen, dass Hongkong, obwohl es Teil der Volksrepublik ist, immer noch ein bisschen freier ist als die Volksrepublik China. Aber auch dort hat ja in den letzten Jahren schon auch die Zensur zumindest ein bisschen zugenommen. Aber insgesamt kommen da auch immer noch Filme ins Kino, die in Festlandchina überhaupt nicht gezeigt werden darf. Aber man sieht natürlich daran auch, wie wahnsinnig empfindlich die Staats- und Parteiführung in China ist und dass es eben gar nicht geht, sich in irgendeiner Form lustig zu machen, dass es schwierig ist, überhaupt über Xi Jinping und andere Führungsfiguren zu sprechen oder ja auch mal in einer satirischen oder ironischen Form. Ich habe mal nachgeguckt, ob es eigentlich irgendwelche Karikaturen über Xi Jinping gibt. Gibt es nicht. Es gibt schon mal so Zeichnungen, die so ein bisschen in so einem karikaturistischen Stil gezeichnet sind, aber auch da wird dann natürlich als der große Übervater dargestellt und in keinster Weise irgendwie lächerlich gemacht.
Aber gucken wir gerne nochmal genauer nach Hongkong, auf die Entwicklung, die genau da gerade passiert. Gibt es denn auch andere Filme, die in letzter Zeit nicht in die Kinos gekommen sind? Also lässt sich da gerade irgendwie eine Richtung festmachen? Wie beobachten Sie das?
Also zumindest ist die Unsicherheit in Hongkong sehr groß, was man eigentlich noch darf und was man nicht darf. Das liegt ja an diesem nationalen Sicherheitsgesetz, das es seit 2020/21 gibt und das eben ganz viel unter Strafe stellt, was früher an freier Meinungsäußerung noch erlaubt war. Und man merkt es auch unter Filmschaffenden ganz, ganz stark, dass die Verunsicherung sehr groß ist. Da geht es vor allem um Filme, die dann tatsächlich auch nicht gezeigt werden dürfen in Hongkong, die sich mit der Demokratiebewegung von 2019/2020 auseinandersetzen. Mit diesen riesengroßen Demonstrationen und auch der Gewalt damals. Und das sind Filme, die in der Regel in Hongkong nicht gezeigt werden dürfen. Dann gibt es Filmemacher, die sagen, dann gehen sie eben lieber ins Ausland oder zeigen die Filme von vornherein auf ausländischen Festivals. Es gibt eine Online-Plattform in Hongkong, die hat das mal untersucht. Die sagt, in den letzten Jahren hätten etwa 14 Filme wirklich Probleme mit der Zensur gehabt in Hongkong. Das ist also schon wirklich deutlich mehr als früher. Und wie gesagt, viele Kreative überlegen sich dann, ob sie dann tatsächlich weggehen. Was jetzt große Hollywood-Produktionen angeht, da ist es halt etwas anders. Also Nomadland zum Beispiel, der durfte ja in Festlandchina nicht gezeigt werden. Der hat ja 21, glaube ich, einen Oscar gewonnen, aber in Hongkong lief der ganz normal in den Kinos.
Ruth Kirchner, China-Korrespondentin für die ARD, zurzeit von Berlin aus. Sie hat mit uns über den neuen Winnie-Pooh-Film gesprochen, der in Hongkong nun doch nicht in die Kinos kommt. Es wird vermutet, wegen Zensur, der Bär wurde in Memes mit dem chinesischen Präsidenten verglichen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und jetzt gucken wir ins Zeitschriftenregal. Da geht's jetzt hier um die neue Ausgabe von Strapazin. Das ist ein Comic-Magazin, beschäftigt sich schon seit den 80ern mit den neuesten Strömungen in der internationalen Comic-Szene. Die neue Ausgabe ist Ausgabe 150. Zum Jubiläum geht's da ums Publizieren selbst. 8 Indie-Verlage und Comic-Magazine aus der ganzen Welt stellen sich davor, natürlich in Comic-Form. Und VerlegerInnen tauschen sich auch über ihre Arbeit aus. Julia Marti ist Mitherausgeberin von Strapazin und selbst auch Verlegerin bei Edition Moderne. Sie ist im Comic über Edition Moderne auch selber kurz zu sehen. Darum die erste Frage an Sie. Was ist denn eigentlich das Tolle an dieser Arbeit? Was ist das Besondere daran, Verlegerin zu sein?
Ich würde mal sagen, die Begegnungen auf allen Ebenen. Wir haben immer wieder zu tun mit unterschiedlichen Formen und mit unterschiedlichen Inhalten und vor allem mit unterschiedlichen Menschen. Und deswegen ist es jedes Mal etwas Neues, eine neue Erfahrung, ein Buch zu verlegen. Durch diesen gemeinsamen Prozess, den wir da quasi durchlaufen, zusammen mit den Autorinnen und zusammen auch mit den Büchern, die werden dann eigentlich auch ein bisschen zu Personen im Verlauf der Zeit oder zu kleinen Kindern.
Und dann wird dieses Kind groß und geboren und kommt in den Buchhandel?
Genau, und das hat mein Verlagskollege Claudia Bacher nun mal gesagt. Das Schöne am Verlegen ist, es geht danach ja, dann fängt es eigentlich erst richtig an. Sonst, wenn man ein Buch fertig gestaltet hat, dann ist es quasi fertig. Und da hat Claudia mal gesagt, dann sieht es aus, also wie ein Kind, es sieht aus und ruft nie mehr an. Und dann, das finde ich irgendwie sehr eine treffende Metapher. Das ist beim Verlegen anders. Dann ist es endlich da und dann fängt es erst richtig an. Dann gehen eigentlich die Begegnungen, die Gespräche weiter, weil dann versuchen wir es zu vermitteln und natürlich auch zu verkaufen. Und das generiert dann wieder neue Begegnungen. Und ich stelle bei mir auch immer wieder fest, dass ich eigentlich im Verlaufe dieses Prozesses von der Entstehung eines Buches oder ja, wenn wir die Zusammenarbeit beginnen mit einem Autorin, ich mit der Zeit auch immer besser lerne, über das Buch zu reden und dass sich das auch weiter verändert, auch wenn es schon ein paar Jahre draußen ist, weil ich halt immer wieder mit Menschen drüber geredet habe und ich hoffe mal, es wird präziser mit der Zeit. Oder ich verändere manchmal auch ein bisschen meine Meinung, was eigentlich der Fokus ist von diesem Werk.
Jetzt werden im aktuellen Heft 8 Verlage und Magazine vorgestellt. Wie haben Sie denn eigentlich entschieden, welche 8 ins Heft kommen? Es gibt ja bestimmt noch viele, viele andere Indie-Verlage und Hefte, die Sie gut finden, oder?
Ja, es war schrecklich. Es war ganz schwierig. Es hat natürlich überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es bildet auch überhaupt nicht alles ab. Also es sind zwar schon unterschiedliche Sprachregionen und Kontinente vertreten, aber bei weitem nicht alle. Das haben mein Redaktionskollege für diese Nummer, José Sainz, ein freischaffender Comicredaktor aus Argentinien, und ich recht intensiv diskutiert. Aber uns ging es wie darum, eine gute Mischung zu haben zwischen ja Magazinverlagen, zu denen bereits auch ein bisschen eine Beziehung besteht, also die wir ja auch kennen und bewundern, und zu neuen Begegnungen. Und dadurch, dass wir das ja als Duo gemacht haben, war das zu einem gewissen Teil ja ohnehin schon gegeben. Also jetzt beispielsweise die zwei Verlage, Magazine, die dabei sind aus dem spanischsprachigen Raum. Das waren José's Vorschläge. Und das waren für ihn prägende Institutionen, sag ich mal. Und das war für mich quasi eine Neuentdeckung. Also Feminitas aus Argentinien und Spanien und Musaraña Editora aus Argentinien. Und genau darum geht es ja quasi. Neue FreundInnen und alte Bekanntschaften pflegen.
Wie wichtig ist denn in dieser Indie-Szene eigentlich die internationale Vernetzung? Also ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an diese kleinen Sachen, an diese kleineren internationalen Verlage, Hefte, die ich bei Ihnen kennenlerne. Ne? Also zum Beispiel Feminietas oder auch Kusch aus Lettland. Wie wichtig ist da denn die internationale Vernetzung? Welche Rolle spielen da vielleicht auch Comic-Festivals, Kunstbuchmessen? Wie viel reist man denn eigentlich so als Comic-Verlegerin?
Ich habe den Eindruck, ich reise relativ viel, obwohl eigentlich schon vorwiegend im deutschsprachigen Raum, weil der Buchhandel ist ja nach Sprachregion organisiert. Und ich empfinde das manchmal auch als total limitierend. Und gleichzeitig ist es auch schön. Und dann gibt es diese internationalen Messen, wie beispielsweise Angoulême, ist einfach ein total wichtiger Branchentreff. Und da treffen wir natürlich Menschen aus ganz unterschiedlichen Sprachregionen. Und da geht es um einen quasi inhaltlichen Austausch, aber da geht es auch ums Einkaufen und Verkaufen. Also beispielsweise verlegt ja Fantagraphics, die auch im Heft vertreten sind, ja ein Buch von uns, Anna von mir, Oberländer auf Englisch. Und diese Begegnungen an diesen Festivals, die sind total wichtig, um auch zu merken, wo gibt es Überschneidungen in den Interessen und in den Werten.
Wenn Sie gerade Fantagraphics ansprechen, das ist ein schon relativ renommierter Verlag aus den USA, 76 schon gegründet. Strapazin ist ja auch sich selber im Heft vorstellt, ist aus den 80ern. Wie wichtig ist denn der Austausch zwischen diesen älteren und neueren Projekten? Also zum Beispiel die Zeitung Feminietas ist von 2018. Wie viel können denn die Älteren und die Jüngeren voneinander lernen? Also was kann man zum Beispiel von dieser Langlebigkeit lernen, von den Projekten, die es seit den 70ern und 80ern schon gibt?
Ich glaube nicht, dass das nur so ein Faktor des Alters ist. Wir befinden uns in einer Welt, die sich rasant verändert. Und was beispielsweise Also es gibt auch ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen, beispielsweise die Größe. Das war auch eine strategische, ein konzeptioneller Entscheid, dass wir Magazine, Verlage von unterschiedlichen Größen, unterschiedlichem Alter einladen. Und je nachdem sind halt ihre Realitäten oder Erfahrungen ähnlicher oder eben nicht. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht profitieren kann von einer Erfahrung, die beispielsweise Conor Gross von Fantagraphic oder Johanna Majerski von Colorama macht. Vielleicht kann ich das ja übertragen auf meine Erfahrung bei Edition Moderne oder Strapazin und was mitnehmen. Und sei es nur schöne Comics.
Julia Marti ist Mitherausgeberin von Strapazin Magazin über neue Strömungen in der internationalen Comic-Szene. Die aktuelle Ausgabe ist die 150. und in der stellen sich 8 Hefte und kleinere Verlage aus der ganzen Welt vor. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.